SWR aktuell. Infodate am Mittag.
Mein Name ist Simon Dörr. Hallo. Was da vor 9 Stunden in Washington passiert ist, bleibt ein großes Thema. 2 Mitarbeitende der israelischen Botschaft sind in der Nähe des jüdischen Museums erschossen worden. Die beiden hatten dort eine Veranstaltung zu humanitärer Hilfe für die Menschen in Gaza besucht. Einer der beiden hatte auch einen deutschen Pass. Nach der Veranstaltung soll ein Mann auf sie geschossen haben. Was wir über ihn wissen, hat Washington-Korrespondent Samuel Jakesh zusammengefasst.
Dass es ein 30-jähriger Mann aus Chicago gewesen ist, also aus dem US-Bundesstaat Illinois, nicht gerade um die Ecke von hier. Er habe dann in Gefangenschaft, berichten die Behörden, pro-palästinensische Parolen gerufen. Das gibt zumindest einen Hinweis auf die mögliche Motivation des Täters. Er sei bis zu seiner Tat aber nicht polizeibekannt gewesen. Nachrichtenagenturen berichten auch von Zeugen aus dem Museum, denen zufolge der Täter anschließend einen eher verwirrten Eindruck gemacht hat, also nicht darauf ausgegangen gewesen ist, möglichst viele Menschen zu töten. Aber diese Hintergründe, die müssen die Ermittlungsbehörden jetzt erstmal untersuchen.
Auch die deutsche Politik hat schon auf den Vorfall reagiert. Bundeskanzler Merz nannte es eine abscheuliche Tat. Außenminister Wadephul hat schon mit seinem israelischen Amtskollegen gesprochen und auch im Bundestag sein Entsetzen gezeigt.
Es hat einen heimtückischen Mord an 2 israelischen Diplomaten, Yaron Leshinsky, der auch einen deutschen Pass hat, und Sarah Milgram gegeben. Und ich denke, ich spreche für das ganze Haus, dass uns das erschüttert, dass wir in unseren Gedanken und Gebeten bei den Angehörigen der Ermordeten und den Mitgliedern des israelischen Auswärtigen Dienstes sind und dass wir erneut klar machen, antisemitische Gewalt ist durch nichts zu rechtfertigen, Hass und Terrorismus haben keinen Platz in unseren Gesellschaften.
Die Reaktionen aus Israel hat unser Tel Aviv-Korrespondent Jan-Christoph Kitzler zusammengefasst.
Israels Premierminister Netanyahu bezeichnete den Terroranschlag in Washington als so wörtlich schrecklichen antisemitischen Mord. Medienberichten zufolge hat Israels Regierung die Sicherheitsmaßnahmen an Botschaften des Landes weltweit verstärkt. Auch Israels Staatspräsident Herzog hatte von einem so wörtlich verabscheuungswürdigen Akt des Hasses, des Antisemitismus gesprochen, der das Leben 2 junger Mitarbeiter der israelischen Botschaft gefordert habe.
Auch wenn die Solidarität mit Israel nach dem Anschlag in Washington groß ist, die Kritik am Vorgehen des Militärs im Gaza-Streifen wird immer lauter. Zuletzt hatte die rechtsextreme Regierung erst nach heftiger Kritik wieder Hilfslieferungen für die Menschen nach Gaza gelassen. Eigentlich etwas, wozu man völkerrechtlich zu jeder Zeit verpflichtet ist.
Bilder vom Abend aus dem Gazastreifen zeigen Lkw mit Hilfsgütern, die durch das Gebiet rollen. Auf einem Video soll zu sehen sein, wie Mehl bei einer Bäckerei ausgeladen wird. Die Vereinten Nationen und Menschenrechtsorganisationen sind sich aber darin einig, dass die Hilfe bei weitem nicht ausreicht und die 2,1 Millionen Menschen im Gazastreifen bisher nicht erreicht. Über 11 Wochen lang hatte Israel keinerlei Hilfsgüter, also auch keine Nahrungsmittel in das Gebiet gelassen. Es gibt Berichte von Hungertoten in Gaza. Vor der vollständigen Blockade waren wochenlang im Durchschnitt rund 600 Lkw am Tag in den Gazastreifen gekommen. Seit die Hilfslieferungen am Montag wieder aufgenommen wurden, waren es nach israelischen Angaben insgesamt 193 Lkw. Israels Premierminister Netanyahu hatte sich gestern in einer Pressekonferenz zu einer befristeten Waffenruhe bereit erklärt, um die restlichen seit dem 7. Oktober 2023 immer noch festgehaltenen Geiseln freizubekommen. Er bestand aber weiterhin auf der vollständigen militärischen Kontrolle des Gazastreifens durch Israel und knüpfte einen dauerhaften Waffenstillstand an die Umsetzung eines Vorschlags von US-Präsident Trump, der hatte über eine massenhafte Vertreibung der Bevölkerung aus dem Gebiet gesprochen. Bei den Verhandlungen über eine Waffenruhe mit der Terrororganisation Hamas gibt es derzeit keine Fortschritte. Israel hatte den Krieg in Gaza in der vergangenen Woche noch einmal ausgeweitet. Seitdem sterben dort täglich Dutzende Menschen. Es gibt auch viele zivile Opfer.
Fokus Südwest.
Forschende aus Karlsruhe haben jetzt herausgefunden, was dem Klischee nach eigentlich ihre schwäbischen Kolleginnen und Kollegen hätten ermitteln müssen. Nämlich, mit welchem Auto man langfristig sparen können sollte. In einer Überblicksstudie kam raus, dass E-Autos nicht nur besser für die Umwelt, sondern auch günstiger sind. Aus der SWR-Wirtschaftsredaktion Christoph Mautes.
Die Forscher am Fraunhofer Institut für System- und Innovationsforschung in Karlsruhe haben mehr als 70 Studien und andere wissenschaftliche Quellen ausgewertet. Das Ergebnis: betrachtet man den gesamten Lebenszyklus der Autos, spare ein heute in Deutschland gekaufter Mittelklasse-Stromer im Vergleich zum Verbrenner rund 40 bis 50% der Treibhausgasemissionen ein. Außerdem seien moderne Elektroautos im Idealfall schon nach 3 Jahren günstiger als ein vergleichbarer Verbrenner. Die seien zwar nach wie vor günstiger in der Anschaffung, durch die viel niedrigeren Betriebskosten sei dieser Vorteil aber im Idealfall schon nach 3 Jahren weg. Wer zu Hause oder am Arbeitsplatz günstig laden könne, der fahre mit dem E-Auto unterm Strich auf Dauer besser, so die Forscher.
Unser Trinkwasser könnte durch eine Chemikalie bedroht sein. Davor warnen gerade die Wasserwerke. Es geht um den Stoff TFA, der zum Beispiel im Rhein zunehmend nachweisbar ist. Bettina Gall mit Einzelheiten.
TFA steht für die sogenannte Ewigkeitschemikalie Trifluoracetat. Nach dem neuesten Rheinbericht der Arbeitsgemeinschaft der Wasserwerke Bodensee-Rhein hat sich die TFA-Konzentration in den letzten 8 Jahren allein am Hochrhein verdoppelt. Nachweisbar ist es fast überall in Baden-Württemberg. Das Trinkwasser sei direkt betroffen und könnte irreversibel geschädigt werden, warnen die Wasserwerke. TFA entsteht etwa aus Kältemitteln, Medikamenten oder Pestiziden. Es kann nicht aus dem Wasser herausgefiltert werden und baut sich auch nicht ab. Zwar gilt die Chemikalie nur als gering toxisch, sie steht aber im Verdacht, die Fruchtbarkeit zu schädigen.
Jeder und jeder Fünfte, der oder die in Rheinland-Pfalz lebt, ist eingewandert. Nach Zahlen des Statistischen Landesamtes haben 2024 gut 807.000 Menschen hier in erster Generation gelebt. Die meisten Eingewanderten haben eine polnische Migrationsgeschichte. Danach folgen Eingewanderte aus Kasachstan, der Türkei, Russland, der Ukraine, Syrien und Rumänien. Wo wie viele Windräder aufgestellt werden sollen, ist ja schon lange keine rein faktenbasierte Diskussion mehr. Jetzt mischt sich die CDU im Bund in den Windkraftausbau in Baden-Württemberg ein. Der CDU-Klimaexperte Jung aus Konstanz hat gegenüber dem SWR bezweifelt, dass die Windräder dort, wo sie gebaut werden, genug bringen, um die Kosten zu rechtfertigen. In sogenannten Schwachwindgebieten wolle Schwarz-Rot keine Anlagen mehr subventionieren. Landespolitikkorrespondent Henning Otte berichtet.
Der Unionsfraktionsvize im Bundestag versicherte, dass man an den Klimazielen und dem Ausbau der erneuerbaren Energien festhalten wolle. Aber das starre Windkraftflächenziel müsse auf den Prüfstand, sagte Jung. Windräder an windschwachen Orten seien einfach zu teuer. Und es fehle dafür an Akzeptanz in der Bevölkerung. Stattdessen solle Baden-Württemberg künftig noch mehr auf Solarenergie setzen. Bei den Grünen kommt diese Ansage aus Berlin gar nicht gut an. Landesumweltministerin Walker verwies darauf, dass die Regionalverbände schon im Herbst die Vorranggebiete für Windkraft ausweisen müssen. Die Bundesregierung dürfe dem Ausbau der Windkraft nun keine Steine in den Weg legen.
Klimaschutz und andere Zukunftsthemen spielen auch beim Europäischen Jugendparlament immer wieder eine Rolle. Beim Treffen ab heute in Karlsruhe werden aber vor allem die deutschen Vertreterinnen und Vertreter für die internationalen Treffen gewählt. Hanna Radgen.
150 Jugendliche aus Deutschland und ganz Europa versammeln sich heute zu einer Wahl in Karlsruhe. Seit rund 3 Jahrzehnten findet beim Europäischen Jugendparlament jährlich ein bundesweiter Wettbewerb statt. Das Ziel, als Vertreter des eigenen Landes zum internationalen Treffen zu reisen. Dort teilen die gewählten Jugendlichen dann Ideen und diskutieren zum Beispiel aktuelle europäische Themen wie die Unabhängigkeit der Justiz. Die Ergebnisse des Jugendparlaments werden auch an EU-Politiker weitergegeben.
Und in Karlsruhe beginnt heute auch die Rehab-Messe. Das ist eine Veranstaltung, bei der es darum geht, Hürden für Menschen mit Behinderungen oder chronischen Erkrankungen abzubauen, zum Beispiel durch neue technische Entwicklungen. Außerdem können Interessierte mit Fachleuten und Herstellern in Kontakt kommen. Luka Robitsch.
Inklusives Gaming, Testparcours von Fahrschulen, augengesteuerte E-Rollstühle oder Exoskelette für gelähmte Menschen. Das Motto der diesjährigen Rehab: Inklusion durch Innovation. Laut der Pressesprecherin der Fachmesse präsentieren rund 400 Aussteller aus 16 Ländern die neuesten Hilfsmittel und Therapielösungen aus verschiedenen Bereichen. Schwerpunktthema auf der Rehab ist der Schlaganfall. Dieser ist laut der Stiftung Deutsche Schlaganfallhilfe die häufigste Ursache für Behinderungen in Deutschland.
Und sonst so?
Kann der nordkoreanische Diktator Kim Jong-un spätestens jetzt wohl nachvollziehen, wie es ist, wenn man als Kind das Spielzeug im Sandkasten weggenommen bekommt? Die staatliche Nachrichtenagentur KCNA berichtet, dass das neueste und bisher größte Kriegsschiff der Flotte bei seiner ersten Fahrt schwer beschädigt wurde und zur Seite gekippt ist. Verantwortlich sollen unerfahrene Kommandeure sein, heißt es. Kim Jong-un musste sich das Ganze wohl live anschauen. Er hat gesagt, es sei eine kriminelle Handlung, die nicht toleriert werden könne. Der Unfall habe der Würde des Staates geschadet. Ein schwerer Schlag fürs Ego also. Wie der kaputte Bagger im Sandkasten.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.